Bonn, 11. Mai 1968. Busse, Sonderzüge und Autokolonnen rollen aus dem ganzen Land in die Hauptstadt. Es ist ein eher trüber Tag. Trotzdem kommen Zehntausende Menschen zu einer der größten Demonstrationen, die die Bundesrepublik bis dahin erlebt hat. Die Straßen der beschaulichen Stadt sind völlig überfüllt. Manche haben rote Fahnen dabei, viele Transparente und alle haben ein Ziel. Sie wollen die Demokratie verteidigen. Denn sie sind sich sicher, die ist in Gefahr.
Das, was uns bedroht, ist eine Einschränkung der Freiheit für eine unabsehbare Zukunft.
Die Herrschaft der Nationalsozialisten und der Zweite Weltkrieg sind damals seit etwas mehr als 20 Jahren vorbei. Aber an diesem Tag in Bonn und generell im Land, da befürchten viele, das alles könnte bald wieder da sein.
Eine Gefahr für unsere demokratische Ordnung. Eine Gefahr für die Substanz unserer Verfassung und damit für die Weiterentwicklung unserer Demokratie.
Eine neue Diktatur in Deutschland? Wieder Krieg? Wer könnte so etwas planen? Die Protestierenden sind sich einig, die Bundesregierung plant das. Die Große Koalition aus Union und SPD.
SPD und CDU, lass das Grundgesetz in Ruhe.
Notstandsgesetze sind der Tod der Demokratie. Oder Notstandsgesetze gleich Faschismus, steht auf den Transparenten bei Demos wie der in Bonn. Falls diese Notstandsgesetze beschlossen werden, bekäme die Regierung nämlich umfassende Sonderrechte. Sie könnte einfacher durchgreifen, wenn es zu Katastrophen kommt oder Staatskrisen. Später sprechen wir noch ausführlicher darüber. Auf jeden Fall ist es für Jugendliche und Studierende, die sind es nämlich, die damals besonders heftig demonstrieren, eines klar. Wenn diese Notstandsgesetze durchkommen, dann könnten Einzelne einfach die Macht übernehmen, wie es 1933 die Nationalsozialisten getan haben. Die Proteste richten sich vor allem gegen einen Mann, den Bundeskanzler.
Je mehr ich Geschrei dieser Art höre, desto deutlicher wird mir, wie notwendig es ist, in unserem Lande für Ordnung zu sorgen.
Kurt Georg Kiesinger von der CDU, damals 64 Jahre alt und von Beruf Rechtsanwalt.
So wenig ich mich nach dem Amte gedrängt habe, so sehr bin ich entschlossen, jetzt alles daran zu setzen, um eine gute Politik zu machen, eine Politik, die dem deutschen Volke das Gefühl gibt, dass seine Dinge in verlässlichen Händen liegen.
Und zu dieser guten Politik gehören für Kiesinger eben auch die Notstandsgesetze. Die Proteste passen ihm da gar nicht in den Kram. Bei diesen Demos zeigt sich ein riesiger Generationenkonflikt. So ähnlich wie heute vielleicht bei der Klimapolitik. Alt gegen Jung. Establishment gegen Studierende. Warum wurde der dritte Kanzler der Bundesrepublik schon nach kurzer Zeit zu einem solchen Feindbild einer ganzen Generation? Wie geht Kiesinger damit um? Was können Politikerinnen und Politiker heute von Kiesinger lernen oder eben nicht? Die Diskussion um die Notstandsgesetze fühlt sich in der Corona-Pandemie ja übrigens wieder ziemlich aktuell an. Auch darüber werden wir noch reden. Das ist der Kanzlercast. Ein Podcast über unsere Kanzler und warum sie heute noch wichtig sind. Heute mit Folge 3. Kurt Georg Kiesinger, der Vergessene. Ich bin Christine Auerbach. Wenn es darum geht, alle Kanzlerinnen und Kanzler aufzuzählen, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass vielen der Name Kurt Georg Kiesinger, wenn überhaupt, als letzter einfällt. Es gibt sogar ein Buch über seine Kanzlerschaft, das den Titel »Die vergessene Regierung« trägt. Aber ich stelle jetzt mal eine steile These auf. Die drei Jahre, in denen Kiesinger Kanzler war, von 1966 bis 1969, das sind entscheidende Jahre für die Bundesrepublik gewesen. Die Zeit ist eine heftige Belastungsprobe für die deutsche Demokratie. Das Politikverständnis ändert sich und es werden Reformen angestoßen. Kurz, die Bundesrepublik wird erwachsen. Und mittendrin Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger. Er wurde damals auch der Vermittler genannt. Ob er diesen Titel zurechtgetragen hat? Dezember 1966.
Gewählt ist nach § 4 der Geschäftsordnung, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages erhält. Herr Dr. Honoris Causa Kiesinger ist gewählt. Ich frage Sie, ob Sie diese Wahl annehmen.
Ich nehme die Wahl an.
Herr Dr. Kiesinger.
Kurt Georg Kiesinger wird neuer Bundeskanzler. Der Bundestag wählt ihn, nachdem sein Vorgänger Ludwig Erhard zurückgetreten ist, mitten in der laufenden Amtszeit. Kurt Georg wer? Viele sind damals total überrascht, dass sie ein 1,90 Meter Mann mit zurückgegelten grauen Haaren regiert.
Er war kein Unbekannter, aber man hatte ihn einfach nicht auf der Rechnung gehabt.
Philipp Gassert ist das, Professor für Zeitgeschichte an der Uni Mannheim. In der CDU hatte es seit längerem heftige Rangeleien um die Nachfolge von Ludwig Erhard auf dem Kanzlerposten gegeben.
Also Kiesinger kam unverbraucht aus der Provinz, unbeeinträchtigt von den Machtkämpfen. Er war gewissermaßen neues Gesicht, auch wenn er natürlich in den 50er Jahren schon in Bonn gewesen war, als außenpolitischer Sprecher der CDU damals.
Mit Provinz ist hier übrigens Baden-Württemberg gemeint. Da war Kiesinger vorher Ministerpräsident. Und jetzt auf der großen politischen Bühne in Bonn legt Kiesinger in seiner Antrittsrede richtig los.
Der Bildung dieser Bundesregierung, in deren Namen ich die Ehre habe, zu Ihnen zu sprechen, ist eine lange, schwelende Krise vorausgegangen, deren Ursachen sich auf Jahre zurückverfolgen lassen.
Hört sich an, als würde da jemand sprechen, der bisher in der Opposition war und seinem Vorgänger noch einmal eins reindrücken will. Aber was Kiesinger hier sagt, das geht gegen seine eigene Partei, die CDU. Seit es die Bundesrepublik gibt, war die CDU immer am Ruder, hat immer die Kanzler gestellt. Erst 14 Jahre lang Adenauer, dann zuletzt 3 Jahre Ludwig Erhard. Der Vater des Wirtschaftswunders stürzt, weil die Wirtschaft nicht mehr brummt und er kein Gegenmittel findet. Ihm bleibt nur der Rücktritt. Im Staatshaushalt fehlen jetzt Milliarden und Kiesinger übernimmt ein Land, in dem sich bei einigen Panik breit macht.
Wie kam es zu dieser Entwicklung? Es fehlte an der mittelfristigen Vorausschau. Hätten wir schon rechtzeitig die schlichten Finanzprognosen, wie wir sie heute aufstellen, erarbeitet, so wäre diese Entwicklung vermieden worden.
Zuerst müssen Kiesinger und die Minister der Großen Koalition aus SPD und Union jetzt also die Staatsfinanzen in Ordnung bringen. Auch gegen die steigenden Arbeitslosenzahlen muss etwas getan werden. Und den Umgang mit der DDR und die Ostpolitik generell möchte Kiesinger anpacken. Jede Menge Baustellen. Aber Kiesinger bemüht sich, als einer dazustehen, der verstanden hat. Neuer Kanzler, neues Glück. Und natürlich heißt es für Kiesinger jetzt auch umziehen nach Bonn. Und da hat Ludwig Erhard seinem Nachfolger etwas hinterlassen. Den Kanzlerbungalow. Repräsentativer Wohnort der Kanzler am Rheinufer. Mit einigen Monaten Verspätung zieht Kiesinger ein und wird erwartet.
Die Begegnung war für mich etwas kühl. Seine Frau war für mich sehr unnahbar.
Elisabeth Leuthäuser von Quistorp kennen wir schon aus der Folge über Ludwig Erhard. Die Hausdame im Bungalow, so lautet damals ihre Jobbeschreibung. Erhard hat sie eingestellt. Inzwischen ist sie 23 und Kurt Georg Kiesinger wird ihr neuer Chef.
Es brach für mich eine andere Zeit an. Eine unnahbare Zeit. Es sprang nicht der Funke der Freundschaft über, wie bei Ludwig Erhard, sondern da war immer eine unsichtbare Wand.
Was Elisabeth damals besonders stört: Kiesinger lässt den Bungalow ziemlich umbauen. Die eleganten, modernen Möbel müssen raus. So etwas passt nicht zum Kiesinger-Style.
Es war halt, heute würden wir sagen, kleinbürgerlich. Das weiß jeder, dass überall die Spitzendeckchen waren und Vorrang hatten. Häkeldeckchen in einem Bungalow.
Beim Wort Häkeldeckchen verdreht Elisabeth Leuthäuser von Quistorp heute die Augen. Aber damals lässt sie sich nichts anmerken und erfüllt pflichtbewusst ihren Dienst. Dazu gehört es auch, die Akten zu verwalten, die an Kiesinger geschickt werden.
Wenn Akten und Geheimakten oder streng geheime rüberkamen, ich musste ja mal gegenzeichnen. Und er musste die ja lesen. Und dann habe ich sie ihm auch gegeben.
Aber irgendwann gibt es da ein Problem. Manche dieser Dokumente tauchen nämlich nicht mehr auf. Ungünstig, wenn da ein Stempel streng geheim draufsteht.
Quizzle, wo sind die Akten? Mein Spitzname war damals Quizzle. Ich sage, ich hab's am Chef gegeben. Der muss ja, such mal. Nichts gefunden.
Die Akten bleiben erstmal verschollen.
Hören Sie das, wenn ich jetzt so spreche, ob es richtig ist?
Das ist Hartmut Bäumer. Das Interview läuft wegen Corona über eine Videokonferenz. 1966 ist Hartmut nur etwas jünger als Elisabeth Leuthäuser von Quistorp. Aber sein Leben könnte nicht anders sein als das von Elisabeth. Hartmut lebt auf Föhr, einer Nordseeinsel zwischen Amrum und Sylt, weit weg von Bonn und der Bundespolitik. Wir haben ja in jeder Folge eine Person, die damals zum ersten Mal gewählt hat. Hartmut ist bei Kiesingers Amtsantritt 18, hat noch etwa ein Jahr bis zum Abi. Er wird erst bei der nächsten Wahl abstimmen dürfen, wenn er 21 ist. Aber er verfolgt genau, was da in der Politik passiert.
Ich war immer politisch interessiert, bin da sicherlich auch durch meine Familie, durch meinen Vater mitgeprägt. Ich war immer jemand, der dem Bestehenden gegenüber schon sehr kritisch gewesen ist.
Hartmut Bäumer spürt Mitte der 60er, dass es anderen in seinem Alter auch so geht. Er gründet in dieser Zeit mit Mitschülern einen politischen Arbeitskreis in Schleswig-Holstein.
Ich weiß es auch nicht, ob wir 8 waren oder 10 oder 12. Also es war keine Riesengruppe. Es war auch nicht so, dass jetzt alle Gymnasien oder Schulen da vertreten waren. Naja, da ging es ja erstmal darum, dass man sich kennenlernen musste. Und dann hat man diskutiert, warum machen wir das? Was spielt sich eigentlich in dieser Bundesrepublik im Moment ab?
Die Gruppe um Hartmut merkt, dass sich da etwas tut im Land. Vor allem, wenn es um die jüngere Vergangenheit geht. Hartmut hat selbst damals erlebt, dass der Geschichtsunterricht im Jahr 1933 endet. Die Nazizeit, der Holocaust, in der Schule ist das damals kein Thema. Diese Schülergruppe ist jetzt sicher keine revolutionäre Zelle irgendwo im schleswig-holsteinischen Hinterland. In einem sind sie sich einig.
Also so kann das nicht bleiben.
Das Wirtschaftswunder, der Wiederaufbau, hatten einiges zugedeckt. Eine wirkliche Aufarbeitung von dem, was unter den Nazis passiert ist, die gibt es nicht. In seiner eigenen Familie, da hat Hartmut aber nachgebohrt. Immer wieder.
Weil ich ja selber einen Vater hatte, der auch aktiv in der NSDAP war, auf der kommunalen Ebene. Also ich will ihm da jetzt nichts irgendwas Falsches unterstellen. Aber es war ein Riesenthema dann auch zwischen Vater und Sohn. Als es dann mal so ganz heftig war, wo ich sagte, also wie konntet ihr nur und du und so weiter. Und wo er dann sagte, naja, jetzt will ich dir mal zeigen, wer hier alles aktiv war. Es war nicht nur dein Vater so ungefähr. Und dann sind wir durch den Ort gegangen und dann kamen wir an dem Haus des damaligen Bürgermeisters SPD vorbei. Sagte, der war 150-prozentiger Nazi, weil der lief 30 Kilometer, um den Führer zu sehen, wenn er in der Nähe war. Ein CDU-Bundestagsabgeordneter war auch in der Partei und viele andere, meistens Geschäftsleute und so weiter, das waren doch alle drin und hinterher, ein Großteil wollte es hinterher nicht wahrhaben.
Von diesem Spaziergang erzählt Hartmut Bäumer im Gespräch ein paar Mal. Er merkt damals, wie präsent dieses Dritte Reich immer noch ist und dass es eben nicht nur einige wenige Mitläufer waren, die die Nationalsozialisten gestützt haben. Und die Fragen, die Hartmut da seinem Vater gestellt hat, also dieses Warum, wie konntest du nur, die stellen jetzt immer mehr Leute in Deutschland ihren Eltern. In dieser Zeit der Fragen wird jetzt also Kurt Georg Kiesinger Kanzler. Am Anfang weiß Hartmut noch nicht wirklich viel über ihn.
Ein freundlicher älterer Herr, ohne wirklich politische Ausstrahlung. Er kam rüber als ein Repräsentant dieses Landes, der da zu Hause war, wo die CDU zu Hause ist. Freundlich, schwäbisch, nicht irgendwie bewegend, für mich jedenfalls.
Natürlich werden jetzt auch Kiesingers Lebenslauf und das, was er bisher gemacht hat, durchleuchtet. Das hat sich ja bis heute nicht geändert bei Menschen, die ins Kanzleramt möchten. Während es bei Annalena Baerbock oder Armin Laschet darum geht, ob sie in ihren Büchern eventuell abgeschrieben haben, hat Kurt Georg Kiesinger aber ein viel größeres Problem. Und da müssen wir zurück ins Jahr 1933. Damals macht Kurt Georg Kiesinger etwas, das ihn wie ein Schatten verfolgen wird. Er füllt 1933 einen Antrag aus, um Mitglied der NSDAP zu werden. Wenige Wochen nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Und er bleibt Parteimitglied bis 1945.
Jetzt haben wir sogar einen Kanzler, der aktiver Nazi war. Das kann ja wohl nicht wahr sein.
Für die junge Generation wie Hartmut Bäumer hat so jemand im Kanzleramt nichts zu suchen. Für manche wird er regelrecht zum Feindbild. Der Schriftsteller Günter Grass schreibt Kurt Georg Kiesinger damals einen Brief.
Wie sollen wir der gefolterten, ermordeten Widerstandskämpfer gedenken, wenn Sie, der Mitläufer von damals, es wagen, heute hier die Richtlinien der Politik zu bestimmen?
Am Ende der Appell von Grass.
So bleibt es mir, stellvertretend für viele, überlassen, noch einmal in letzter Minute empörten Einspruch zu erheben. Die Verantwortung werden Sie tragen müssen. Wir die Folgen und die Scham.
Günter Grass selbst ist übrigens nicht unbelastet. Jahrzehnte später muss er zugeben, dass er als Jugendlicher in den 40er Jahren selbst Mitglied der Waffen-SS war. Trotzdem, hier spricht er etwas aus, was damals viele dachten. Wie konnte Kiesinger als Politiker mit brauner Vorgeschichte Kanzler werden? An dieser Stelle müssen wir kurz auf die Biografie Kiesingers schauen. Er wird im Jahr 1904 geboren, in Ebingen, auf halbem Weg zwischen Stuttgart und dem Bodensee. Er studiert ab Mitte der 1920er Jahre Rechtswissenschaften in Berlin. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten arbeitet Kiesinger zunächst als Anwalt und als Dozent für Jurastudierende. Als er dann 1940 in die Wehrmacht eingezogen und an die Front geschickt werden soll, hat Kiesinger Glück. Ein Schüler vermittelt ihm einen Posten im Reichsaußenministerium. Kiesinger steigt dort bis zum stellvertretenden Leiter der rundfunkpolitischen Abteilung auf. Die kümmert sich damals um die Überwachung und Beeinflussung ausländischer Radiosender. Kiesinger selbst, der betont immer wieder, wie er sich selbst zurückgehalten hat in der Zeit des Nationalsozialismus.
Während des Krieges, wenn ich gewollt hätte, hätte ich eine ganz steile Karriere machen können. Ich weiß jeder, der damals die Szene kannte.
Das ist vielleicht nicht die ideale Verteidigungsstrategie, wenn Kiesinger da sagt, er hätte eine noch größere Nazi-Karriere machen können. Die Zweifel bleiben also. Zwei Dinge retten Kiesinger 1966 die Kanzlerschaft. Zum einen taucht in diesem Jahr ein Dokument auf, das Kiesinger triumphierend am Tag seiner Wahl in der eigenen Fraktion verteilen lässt. Es stammt aus dem Jahr 1944. Kiesingers Mitarbeiter haben damals versucht, ihn bei der SS anzuschwärzen.
In der rundfunkpolitischen Abteilung des Auswärtigen Amtes ist es der frühere Verbindungsmann der Abteilung zum Propagandaministerium und jetzige stellvertretende Abteilungsleiter Kiesinger, der nachweislich die antijüdische Aktion hemmt.
Jemand, der die antijüdische Aktion hemmt, das hört sich nach Entlastung an. So etwas hat Kiesinger gebraucht. Neben diesem Dokument gibt es aber noch einen zweiten Grund, der Kiesinger ins Kanzleramt hieft. Die SPD unterstützt Kiesinger 1966. Und das, obwohl sie eigentlich ja die große Widersacherin der Union ist. Aber es ist in ihrem eigenen Interesse, dass Kiesinger Kanzler wird. Er ist es nämlich, der sich maßgeblich für eine große Koalition aus Union und SPD einsetzt. Heute haben wir uns irgendwie an die GroKo gewöhnt. Damals ist das etwas völlig Neues. Die SPD hat bis dahin keine wirkliche Chance gehabt, in Bonn mitzuregieren. In den 50ern hat Adenauer noch gesagt, es wäre der Untergang Deutschlands, wenn die SPD an einer Regierung beteiligt wäre.
Die SPD hatte ein brennendes Interesse, in diese Koalition einzutreten, weil es auch nicht gelungen war, die FDP auf ihre Seite zu sehen. Nach den vorherigen Bundestagswahlen hätte es ja auch theoretisch schon die Möglichkeit gegeben, dass die SPD mit der FDP koaliert hätte.
Daraus wurde aber nichts, erklärt Historiker Philipp Gassert. Darum jetzt mit der Union.
Also mussten diese Sozis ein Stück weit zeigen, dass sie auch gute bürgerliche Menschen sind, die nicht das Tafelsilber verscherbeln und sicher die Bundesrepublik regieren.
Aber auch Kiesinger sieht in der GroKo eine Chance. Und zwar seine Regierung mit einem besonderen Argument zu verkaufen. Und das geht so. Er selbst ist Kanzler und ehemaliges NSDAP-Mitglied. Dazu kommt der SPD-Minister für gesamtdeutsche Fragen, Herbert Wehner. Der war früher engagierter Kommunist. und auch in der Großen Koalition vertreten, SPD-Chef Willy Brandt, der neue Außenminister. Brandt hat die Nazizeit zum Großteil in Norwegen verbracht und war von dort im Widerstand gegen Hitler aktiv. Also der Nazi, der Kommunist und der Widerstandskämpfer in einer Regierung. Kiesinger spricht von einer Koalition der Versöhnung. Fazit des Historikers:
Im Herbst 1966 war sein Krisenmanagement relativ gut.
Kiesingers Nazi-Vergangenheit ist damit kein großes Thema mehr. Aber sie wird ihn wieder einholen. Ein anderes Thema aber bleibt, und da gibt's heftige Kritik. Dabei geht's nicht um Kiesinger oder einzelne Personen. Es geht um die Machtverteilung damals. Große Koalition ist nämlich etwas untertrieben. Riesige Koalition würde es besser treffen. Im Bundestag sind damals nur 3 Fraktionen vertreten. Die SPD und Union haben mit ihren Abgeordneten damals eine Mehrheit von etwa 90% im Bundestag. Die FDP als einzige Oppositionspartei ist da nur Dekoration. Zum Vergleich, in den letzten 4 Jahren von Angela Merkels Regierungszeit hatten SPD und Union nur eine Mehrheit von etwa 55%. Also 90%, das ist damals in den 60ern eine fast schon absurde Übermacht im Parlament. Und es ist eben diese Situation, in der die Stimmen, die die Demokratie in akuter Gefahr sehen, immer lauter werden. Von einem Kartell der Macht ist die Rede. Günter Grass, der hat auch einen Brief an SPD-Chef Willy Brandt geschrieben.
Lieber Willy Brandt,
beginnt Grass.
Ihre Vorstellung vom anderen Deutschland wird einer lähmenden Resignation Platz machen. Die große und tragische Geschichte der SPD wird für Jahrzehnte ins Ungefähre münden. Die allgemeine Anpassung wird endgültig das Verhalten zu Staat und Gesellschaft bestimmen. Die Jugend unseres Landes jedoch wird sich vom Staat und seiner Verfassung abkehren. Sie wird sich nach links und rechts verrennen, sobald diese miese Ehe beschlossen sein wird.
Grass warnt also vor dem, was man auch heute beobachten kann. Eine große Koalition stärkt oft radikalere Parteien und Bewegungen an den Rändern. Aber die SPD will eben an die Macht. Und das geht damals nur mit einem CDU-Kanzler Kiesinger. Der feiert die Große Koalition als Markstein in der Geschichte der Bundesrepublik und versucht, alle Sorgen zu zerstreuen.
In dieser Koalition, meine Damen und Herren, werden keine Macht und Pfründen zwischen Parteien geteilt, keine Missstände vertuscht und die Kräfte des parlamentarischen Lebens nicht durch Absprachen hinter den Kulissen gelähmt werden.
Hartmut Bäumer, unseren quasi Erstwähler, erreicht er mit solchen Beteuerungen nicht. Der ist enttäuscht.
Ich würde eher sagen, für alle, die eine Veränderung wollten, sprach er überhaupt nicht dafür.
Während Hartmut sich vor allem weiter auf das Abi vorbereitet, werden andere aktiv. Wenn es schon im Bundestag keine ernstzunehmende Opposition gibt, dann muss etwas anderes her. Das denken sich vor allem linke Studierende in den Universitätsstädten. Sie sind es, die diese Bewegung vorantreiben. Die außerparlamentarische Opposition, die APO.
Die Große Koalition als der hoffnungslose Versuch der herrschenden Oligarchien, die strukturellen Schwierigkeiten des Systems zu lösen, stößt immer deutlicher auf objektive Schranken.
Rudi Dutschke ist das, der Vorsitzende des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, SDS. Und so etwas wie der heimliche Anführer der außerparlamentarischen Opposition. Er und die APO wollen Veränderung. Mehr Mitreden an den Hochschulen und in Betrieben. Von einem Bildungsnotstand ist die Rede. Und er macht sich Sorgen. Die Große Koalition mit dieser riesigen Mehrheit, ein Kanzler mit Nazi-Vergangenheit, das bedroht unsere Demokratie. Und hier kommen jetzt die Notstandsgesetze ins Spiel. Über die haben wir am Anfang der Folge schon gesprochen. Seit Jahren schon wurde über sie beraten. Jetzt hat die Große Koalition die nötige Zweidrittelmehrheit, um das Grundgesetz zu ändern und die Gesetze möglich zu machen. Die Notstandsgesetze sind das zentrale Aufregerthema Ende der 60er Jahre.
Die Notstandsgesetze haben eine sehr, sehr breite Protestbewegung hervorgerufen. Und zwar eine Protestbewegung, die weit über den engeren Kern der außerparlamentarischen Opposition der Studentenbewegung hinausging.
Es sind eben nicht nur Studierende, die da protestieren, erklärt Historiker Philipp Gassert. Gewerkschafter und Kirchenvertreterinnen oder Künstler sind zum Beispiel auch dabei. Aber warum sollte es diese Gesetze überhaupt geben? Im Grundgesetz fehlen damals Regelungen, was passieren soll, wenn es zu einer Krise im Land kommt. Also eine Naturkatastrophe, ein Krieg oder ein Staatsstreich. Durch die Notstandsgesetze soll im Ernstfall die Exekutive, also der Kanzler und die Bundesregierung, mehr Rechte bekommen, um handlungsfähig zu bleiben. Das könnte Folgendes bedeuten. Erstens. Gesetze können schneller beschlossen werden, ohne die normale Beteiligung des Bundestages. Zweitens. Die Bundeswehr soll bei Unruhen im Land einfacher eingesetzt werden können. Und drittens. Grundrechte wie das Briefgeheimnis können eingeschränkt werden.
Die Diskussion damals um die Notstandsgesetze, die war ja deswegen in Deutschland so schwierig, weil wir, die wir dagegen waren, damals alle das Ermächtigungsgesetz, die Übergriffe der Nazis vor Augen hatten und ja, verflixt, soll jetzt die Exekutive wieder solche Rechte bekommen? Nicht? Und da passte das dann rein, dass man sagt, jetzt guckt euch doch mal erst an, was gewesen ist und überlegt vor dem Hintergrund, wohin wollt ihr denn gehen?
Zu diesen Vergleichen mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten passt natürlich ideal, dass die Notstandsgesetze als NS-Gesetze abgekürzt werden können. Und gegen diese NS-Gesetze wird jetzt immer stärker im Land mobil gemacht. Bis zur Abstimmung im Bundestag wird es aber noch einige Zeit dauern. Hartmut Bäumer schaut sich das wieder eher aus der Ferne an. Das Abi hat er inzwischen in der Tasche. Jetzt zieht er nach Kassel und geht zur Bundeswehr. Kurz die Nachfrage, was jemanden antreibt, der so kritisch dem Staat gegenüber ist, dass er ausgerechnet zur Bundeswehr geht.
Ich wollte nicht dastehen als einer, der sagt, ich mache nichts für diesen Staat. Also ich drück mich. Das bin ich nicht. Ich hatte aber schon so meine Bedenken, willst du da wirklich hingehen?
Unterdessen eskaliert die Situation in Deutschland. Und das hat mit einem konkreten Datum zu tun. Der 2. Juni 1967. An diesem Tag ist der Schah von Persien zum Staatsbesuch in West-Berlin. Von der Politik wird er hofiert. Gleichzeitig protestieren Hunderte, vor allem jüngere Menschen, gegen den Staatsgast wegen der Menschenrechtsverletzungen im Iran unter seiner Herrschaft. Der friedliche Protest wird zur Straßenschlacht mit der Polizei.
Das, meine Damen und Herren, ist die Begrüßung der etwa 500 Studenten, die auf der gegenüberliegenden Seite des Einganges der Deutschen Oper Berlin hinter den Sperrgittern der Polizei stehen. Und vor diesen Sperrgittern eine doppelte Reihe von Polizisten. Der Schah ist eben vorgefahren. Zwischen der Polizei und den Demonstrierenden kam es bereits zu mehreren Handgreiflichkeiten. Und es war leider bedauerlich festzustellen, dass die Polizei auch heute wieder einen recht nervösen Eindruck macht. Sie hat auf einzelne Personen mit mehreren Leuten eingeschlagen und nicht nur mit ihren Gummiknüppeln, sondern auch mit Fußtritten. Dieses habe ich selbst gesehen.
Am späteren Abend eskaliert die Situation dann völlig. Es passiert etwas, das entscheidende Folgen haben wird. Ein Polizist erschießt während der Demonstrationen den Studenten Benno Ohnesorg. Hartmut Bäumer ist schockiert.
Hier braut sich staatlicherseits was zusammen, was ein ganz böses Ende nimmt.
Die Studentenbewegung breitet sich nach dem Tod von Benno Ohnesorg weiter aus. Das Streben nach Veränderung an den Unis, die Proteste gegen die Notstandsgesetze, all das wird jetzt noch entschiedener, radikaler. So klingt das bei Studentenführer Rudi Dutschke.
Revolution ist nicht ein kurzer Akt, wo mal irgendwas geschieht und dann ist alles anders. Revolution ist ein langer, komplizierter Prozess, wo der Mensch anders werden muss.
Protest wird jetzt zu einem Lebensgefühl. Und Kiesinger, der Kanzler, hat jetzt mit einer Entwicklung zu kämpfen, die so gar nicht zu seinem Politikstil passt. Einer seiner Spitznamen ist Häuptling Silberzunge. Er gilt als glänzender Redner, liebt das geschliffene Wort. Das Rohe und die Proteste passen nicht zu ihm. Wer in den Archiven sucht, der findet einen entrüsteten Kiesinger.
Lassen wir uns nicht täuschen. Was da vor sich geht, ist das Werk einer auf das Entschiedenste zur Revolution und zum Umsturz unserer gesellschaftlichen und staatlichen Ordnung drängenden Minderheit an unseren Universitäten.
Kiesinger, ein Mann, der kein Verständnis hat für die Kritik und diesen unbedingten Willen nach Veränderungen der jungen Generation ablehnt. Das ist der Eindruck, den man hier haben kann. Aber Philipp Gassert sieht das viel differenzierter. Er warnt davor, ein einseitiges Kiesinger-Bild immer zu wiederholen.
Er hat verstanden, dass die jungen Menschen sich entfremdet fühlten in einer Gesellschaft, die sich modernisierte. Ja? Er hatte verstanden, dass es einen Bildungsnotstand gab. Dagegen hat er sich ja schon aufgelehnt als Ministerpräsident. Ja? Aber er hat eben die Methoden nicht geteilt.
Methode, das heißt auch Gewalt. Immer wieder eskalieren Demonstrationen und laufen aus dem Ruder. Und es gibt noch einen Grund, warum Kiesinger die Bewegung zumindest öffentlich hart kritisieren muss.
Weil er damit die eigene Klientel erreichte. Also die 68er wurden ja allgemein abgelehnt. Ja, von den gutbürgerlichen Menschen, denken Sie auf die kleinen Bäuerchen auf der Schwäbischen Alb oder sowas, wo der Kiesinger herkommt. Ja, die wollten doch mit diesen Gammlertypen und so weiter, das sind jetzt Zitate, nichts zu tun haben. Ja, diesen Studenten, die für uns auf unsere Steuergelder studieren und nichts anderes als kommunistische Parolen verbreiten.
Dazu kommt, dass die rechtsextreme NPD damals in immer mehr Landtage in Westdeutschland einzieht. Zum Beispiel in Hessen oder in Bayern. Zu viele Zugeständnisse kann sich Kiesinger da einfach nicht leisten, um die konservativen Stammwähler nicht zu verschrecken. Und als wäre die Lage nicht schon angespannt genug, gibt es im Jahr 1968 nochmal eine höhere Eskalationsstufe, den 11. April. Am Nachmittag, mitten auf dem belebten Kurfürstendamm in Berlin, wird auf Rudi Dutschke, den Anführer der Studentenproteste, von einem Rechtsextremen ein Attentat verübt. Zwei Schüsse treffen ihn im Kopf. Ein Augenzeuge.
Darf ich Sie bitten, Sie standen doch gegenüber, ja, und haben das ganze Geschehen erlebt.
Ja, wir dachten, dass hier auf Tauben geschossen wird, aber dann sahen wir einen Mann weglaufen und dann kamen wir hier rüber und sahen Herrn Dutschke liegen. Er stand dann auf und schrie nach Vater und Mutter und ich muss zum Friseur und ist ungefähr dann 50 Meter weitergelaufen, ist dort umgekippt und seine letzten Worte waren Soldaten, Soldaten.
Dutschke wird mehrere Stunden operiert und überlebt schließlich knapp. Das Attentat ist ein Schock für die Studentenbewegung und die außerparlamentarische Opposition. In den Tagen danach kommt es zu den Osterunruhen, den heftigsten Auseinandersetzungen, die die Bundesrepublik bis dahin erlebt hat. Besonders heftig ist es in Berlin.
Die Demonstranten haben sich jetzt wieder, es mögen etwa 2000 sein, auf dem John F. Kennedy-Platz versammelt. Die Polizeikette rückt etwas vor. Die Demonstranten versuchen, die Polizeikette zu durchbrechen. Die Polizei aber wird jetzt sehr viel härter, setzt die Schlagstöcke ein.
Die Bilanz: hunderte Festnahmen und Verletzte. Und in München sogar zwei Tote. Und wie reagiert Kanzler Kiesinger? Der schickt ein Telegramm an Gretchen Dutschke, die Frau von Rudi Dutschke. Ein Sprecher verliest es auch im Fernsehen.
Ich bin über das Attentat auf Ihren Mann aufs Tiefste empört. Was immer uns Deutsche an Verschiedenheiten der politischen Meinungen trennen mag, es darf in unserem Lande nicht dazu kommen, dass Meinungsverschiedenheiten durch brutale Gewalt ausgetragen werden. Ich hoffe von Herzen, dass Ihr Mann von seinen Verletzungen völlig genesen wird. Die Bundesregierung hat den Herrn Dutschke, von dessen hoher Begabung viele beeindruckt sind, niemals einen Feind gesehen.
Für viele in der CDU ist Kiesinger mit dieser freundlichen Nachricht zu weit gegangen. Knallharte Ablehnung und sonst nichts für diese Leute, heißt es da. Und Gretchen Dutschke? Die liest das Telegramm nicht mal. Sie gibt es ungeöffnet weiter. Ein Bekannter zerreißt es. Hier wird schon deutlich, dass Kiesinger in den polarisierten Zeiten als Vermittler an seine Grenzen kommt. Diese Osterunruhen und alles, was damit zusammenhängt, das fühlt sich damals schon so an wie ein nationaler Notstand. Und genau dafür plant die Bundesregierung ja etwas. Etwa 1,5 Monate nach den Unruhen steht die Abstimmung über die Notstandsgesetze an. Doch das will die außerparlamentarische Opposition im letzten Moment verhindern. Und am 11. Mai 1968, da kommt es dann zum Sternmarsch auf Bonn. Der riesigen Demonstration, über die wir am Anfang schon gesprochen haben. Motto: Treibt Bonn den Notstand aus. Ein Mann mit Baskenmütze tritt dann im Hofgarten vor die tausenden Menschen. Der Schriftsteller Heinrich Böll. Er ist einer der Hauptredner.
Das Gesetz erscheint den meisten Bürgern dieses Staates als eine Art Verkehrsregelung bei Naturkatastrophen, während es in Wahrheit fast alle Vollmachten für eine fast totale Mobilmachung enthält. Hinzu kommt die nicht nur peinliche, die wirklich verdächtige Hast, mit der dieses Gesetz verabschiedet werden soll.
Aber die Proteste bringen nichts mehr. Im Bundestag beschließt die Große Koalition mit ihrer 90%-Mehrheit 3 Wochen später die Notstandsgesetze. Hinterher hört es sich bei Kanzler Kiesinger fast so an, als hätte es die Proteste gar nicht gegeben.
Ich habe nicht den geringsten Zweifel daran, dass die große Mehrheit unseres Volkes die Entscheidung des Bundestags als eine notwendige Vorsorgemaßnahme billigen wird.
Die Notstandsgesetze sind übrigens seitdem nicht wirklich eingesetzt worden. Höchstens, wenn es darum geht, dass die Bundeswehr bei Naturkatastrophen im Inland ausrücken darf. Aber, und jetzt kommen wir mal kurz in die Gegenwart, im Moment sind die Notstandsgesetze irgendwie wieder richtig aktuell geworden. Denn die strikten Maßnahmen in der Corona-Pandemie in den letzten Monaten, die haben Hartmut Bäumer an das Unbehagen von damals erinnert.
Ich finde es richtig, dass der Staat da reagiert hat.
Kurze Klarstellung, Bäumer ist 2-mal geimpft und kein Corona-Leugner.
Aber die Art und Weise, wie er das gemacht hat und wie auch das Parlament sich selbst entmündigt hat, das ist ein Problem. Und zwar weniger jetzt auf Corona bezogen, als ein sozusagen Exempel, das man auch in anderen Situationen wieder nutzen könnte. Das sind ja ganz gewaltige Einschränkungen von Grundfreiheiten. Das geht mir zu weit.
Zurück in die 60er Jahre. Damals bricht nach der Verabschiedung der Notstandsgesetze dieses breite Bündnis aus Gewerkschaftlern, Kirchengruppen und Professoren zusammen. Wenn Kurt Georg Kiesinger jetzt gehofft hat, dass seine Arbeit einfacher wird, dann wird er aber enttäuscht. Denn der Kern der APO, der bleibt aktiv und richtet sich wieder stärker gegen den Kanzler selbst. Es geht, keine Überraschung, weiter um seine Nazi-Vergangenheit. Nach dem Beginn der Kanzlerschaft war es um das Thema ja etwas ruhiger geworden. Auch weil Kiesinger da diese relativ clevere Strategie hatte. Also er als Nazi, dann ein Widerstandskämpfer und ein Kommunist in der Regierung. Aber jetzt, im Jahr 1968, macht Kiesinger Fehler. Er kündigt eine lückenlose Dokumentation an, die seine Tätigkeit in der NS-Zeit erklären soll und ihn vor allem entlasten soll.
Das Problem war, diese Dokumentation, die hat man auch versucht zu machen im Bundeskanzleramt, aber die Quellen sind sehr wenig aussagekräftig zu Kiesinger. Also sie finden einfach nicht die Smoking Gun, aber sie finden eigentlich auch nicht die entlastenden Dokumente, mit Ausnahme dieses einen Dokumentes aus dem Herbst 1944, wo er eben angeklagt wurde, die antijüdische Kampagne zu hemmen.
Das ist das Dokument, das er vor seiner Kanzlerwahl noch schnell rumgereicht hat. Aber insgesamt haut die Entlastung nicht so ganz hin, erklärt Philipp Gassert. Kiesinger ist sicher kein führender Nazi gewesen, eher ein Opportunist, der zunehmend kritischer wurde. Aber Kiesinger geht 1968 noch weiter.
Er hat auf widerstandsähnliche Haltung seiner eigenen Person verwiesen. Und das wirkte 1968 für die Studentenbewegung unglaubwürdig. Also da brachen sozusagen die Dämme, weil sich geschichtspolitisch innerhalb von 2 Jahren unglaublich viel geändert hatte. Und da war er einigermaßen hilflos gegenüber diesen Angriffen.
Die Stimmung im Land hat sich einfach verändert. In nur 2 Jahren. Die Fragen der kritischen jungen Generation zur NS-Vergangenheit werden immer bohrender, das Unverständnis größer. CDU-Parteitag in Berlin, 7. November 1968. Eine junge Frau nähert sich dem Podium, steuert dort auf Kanzler Kiesinger zu. Sie ruft: Nazi Kiesinger, abtreten! Und gibt ihm eine Ohrfeige. Die Frau ist Beate Klaasfeld, deutsch-französische Aktivistin. Ihr geht die Aufarbeitung der Nazi-Geschichte damals viel zu langsam voran.
Ich habe Bundeskanzler Kiesinger geohrfeigt, weil ich der öffentlichen Meinung in der ganzen Welt beweisen wollte, dass ein Teil des deutschen Volkes, ganz besonders aber seine Jugend, sich dagegen auflehnt, dass ein Nazi an der Spitze der Bundesregierung steht.
Schon vorher war Glasfeld mit Aktionen gegen Kiesinger aufgefallen. Er kennt sie, das erklärt der Kanzler damals noch im Saal.
Sie hat ja auch einmal im Bundestag schon eine Lärmszene veranstaltet. Das steht viel mehr in Verbindung mit jenen Radaugruppen, die wir in dem letzten Jahr in Deutschland an unseren Universitätsstädten und sonst wo erlebt haben. Dort treibt sie sich überall herum, bewaffnet mit Material, das aus östlichen Quellen gespeist wird.
Im Kanzlerbungalow erlebt Elisabeth Leuthäuser von Quistorp, wie Kiesinger mit dieser Ohrfeige umgeht.
Er hat es abgetan. Der war im Gegensatz zu Erhard, der nahm sich alles zu Herzen, hat er das abgetan. Er war halt Anwalt. Und wie sieht ein Anwalt es, wenn so etwas passiert? Den muss man anzeigen.
Aber diese Ohrfeige, die ist ein Signal. Auch für Hartmut Bäumer.
Das tut man nicht, das ist das eine. Aber Grenzüberschreitungen dieser Art sind manchmal notwendig. Das ist so wie ein ganz starkes Wachrütteln. Merkst du eigentlich nicht, was du da machst?
Auch die SPD ändert jetzt ihre Haltung. Nicht wegen der Ohrfeige, aber die nächste Bundestagswahl kommt immer näher. In gut einem Jahr wird es soweit sein. Lange hatte die SPD Kiesinger ja trotz seiner NS-Vergangenheit gestützt, um die Große Koalition nicht zu gefährden. Damit ist es jetzt vorbei. Und die SPD will den Zeitgeist für sich nutzen. Die Partei hatte ja den Plan, in der Großen Koalition zu zeigen, dass sie regierungsfähig ist. Der Plan ist aufgegangen. Und jetzt im Wahlkampf stellt sich die SPD als Motor für Veränderung dar.
Ich bitte um dieses Vertrauen, damit wir den Weg zum modernen Deutschland durch die notwendigen Reformen freimachen können. Und wenn ich Reformen sage, dann meine ich Bildung und Ausbildung für alle jungen Menschen in unserem Volk. Die SPD hat die richtigen Frauen und Männer, die diese in die Hand nehmen können.
Willy Brandt in einem Werbespot für die SPD. Etwas vorsichtig vielleicht, aber das hört sich an, als würde er hier auf die Jugend zugehen wollen. In der Wahlwerbung der CDU spielt der Generationenkonflikt nur am Rande eine Rolle. Stattdessen ist die Botschaft: weiter so. Und zwar mit Kiesinger.
In der Bundesrepublik weiß man, dass unter seiner Führung Konrad Adenauers Werk fortgesetzt wurde. Unsere innere und äußere Sicherheit sind während seiner Regierungszeit weiter verbessert worden. Kurt Georg Kiesinger verdient unser Vertrauen. Er bleibt Bundeskanzler. Auf den Kanzler kommt es an.
Dass hier tatsächlich noch auf Adenauer angespielt wird, muss sich für Hartmut Bäumer völlig schräg angehört haben.
Das war ganz klar, dass diese Regierung weg musste. Das hing auch mit der Person Kiesinger zusammen, aber auch mit dem fehlenden Aufbruch.
Dass Hartmut Bäumer dann im September 1969 Willy Brandt wählt, ist jetzt sicher nicht die große Überraschung. Aber der Wahlausgang damals ist schon eine. Zumindest für alle, die damals gedacht haben, dass die Studi-Proteste und seine Nazi-Vergangenheit Kiesinger geschadet hätten. Die Union verliert aber nur leicht und wird erneut stärkste Kraft. Aber die SPD legt zu und die NPD scheitert ganz knapp an der 5%-Hürde. Die Polarisierung in der Gesellschaft, die ist damals riesig. So wie Günter Grass es ja in seinem Brief vorhergesehen hat. Nach der Wahl gibt es jetzt zum ersten Mal eine sozialliberale Koalition. Also SPD und FDP arbeiten zusammen. Und Willy Brandt wird neuer Bundeskanzler. Damit war es das also schon wieder mit der Großen Koalition und dem Kanzler Kiesinger. Nach rund 3 Jahren. Für Elisabeth Leuthäuser von Quistorp bedeutet das im Kanzlerbungalow, sie bekommt wieder einen neuen Chef. Ein Jahr wird sie noch für Willy Brandt arbeiten. Danach zieht sie aus dem Bungalow aus, heiratet und bekommt 2 Kinder. 1969 heißt es jetzt aber erst einmal Stress. Der Auszug der Kiesingers muss organisiert werden. Und wieder so Kisten gepackt werden und Möbel gerückt werden, da löst Elisabeth Leuthäuser von Quistorp ganz nebenbei auch noch ein Rätsel. Es waren ja immer mal wieder Akten verschwunden im Kanzlerbungalow. Und die tauchen jetzt wieder auf.
Wo er ausgezogen ist, kamen die Akten hinter seinen Büchern her. Er hat die einfach hinter die Bücherwand geschmissen. Und somit war ich dann wieder entlastet, denn ich hatte ja gezeichnet dafür.
Ein akribischer Aktenleser war Kiesinger also offenbar nicht. Passt zu einem Mann, der über den Dingen stehen wollte und das Tagesgeschäft nicht unbedingt liebte. Aber was bleibt sonst von Kanzler Kiesinger? Ist er zu Recht der vergessene Kanzler, wie wir ihn ja in dieser Folge nennen? Oder hat er mit der Großen Koalition nicht doch einiges erreicht? Er selbst zieht später diese Bilanz.
Die Erfahrung der Großen Koalition für mich ist im Ganzen positiv. Wir haben viel gemeinsam geleistet, daran kann kein Zweifel sein.
Und wenn man sich die Fakten anschaut, dann hat er recht. Die wirtschaftliche Lage hat sich während der Großen Koalition deutlich verbessert. Die Arbeitslosenzahlen sind wieder zurückgegangen und die Grundlagen für eine andere Ostpolitik wurden gelegt. Das waren wichtige Weichenstellungen für die folgenden Jahre. Das Problem ist aber, vorangetrieben haben das vor allem die Minister in Kiesingers Kabinett. Außenminister Brandt oder Finanzminister Franz Josef Strauß. Er selbst war eher derjenige, der zwischen den verschiedenen Plänen und Interessen irgendwie moderieren musste. Gleichzeitig beginnt noch eine andere Entwicklung unter Kiesinger, die bis heute nachwirkt und wichtig ist für spätere Generationen von politisch Engagierten. Diese Entwicklung beginnt auch mit der Ohrfeige von Beate Glasfeld.
Ja, es war ein Zeichen, dass die Obrigkeit nicht unantastbar ist.
Kiesinger sah sich in der Rolle des Staatsmannes, als eine Respektsperson, die in gewisser Weise über den Dingen schwebt, als talentierter Redner, als Schöngeist. Und diese Rolle wollen immer mehr Menschen damals nicht mehr akzeptieren. Kiesinger ist aus der Zeit gefallen, ein Auslaufmodell eben. Klar, viele Studentengruppen waren damals sicher nicht am Dialog interessiert. Aber Kiesinger hatte große Schwächen als Politikvermittler nach außen in die Öffentlichkeit. Kanzlerdarsteller wurde er auch spöttisch genannt. Der Umgang mit seiner Vergangenheit im Dritten Reich ist ein Beispiel dafür. Kiesinger und viele andere damals wollten sich der Debatte nicht stellen. Mit seinem Stil würde es Kiesinger heute schwer haben.
Da hat sich definitiv etwas im Politikverständnis geändert und auch im Kommunikationsstil.
Das ist nochmal Philipp Gassert, der Historiker.
Die Politiker heute sind anders sozialisiert und wissen, dass sie auch in einem medialen Umfeld, das von sozialen Medien bestimmt ist, die Leute ganz anders mitnehmen müssen, als das in den späten 60er Jahren der Fall war.
Damals war die Parteienlandschaft im Bundestag extrem überschaubar. Das hat sich geändert. Der politische Wettbewerb ist ein anderer. Die politischen Lager sind auch weniger fest. Fridays for Future als Spinnerei von Jugendlichen abzutun, das kann sich niemand leisten. Solche Bewegungen entwickeln schnell politische Bedeutung. Und auch das beginnt in der Kiesinger-Ära mit der außerparlamentarischen Opposition.
Da war auch dann die Idee der Marsch durch die Institutionen, das kam ja ein bisschen als Schlagwort ein bisschen später dann, aber das war da sicher angelegt.
Und auch Hartmut Bäumer hat diesen Marsch angetreten. Aus der APO entwickeln sich nämlich unter anderem die Grünen. Und bei denen ist er dabei. Er wird einer der ersten grünen Landtagsabgeordneten in Bayern. Das dauert damals aber noch. Erst Mitte der 80er ist es soweit. Erst einmal übernimmt Willy Brandt den Kanzlerposten. Der war ja bisher Außenminister. Ohne die GroKo hätte Brandt es nie ins Kanzleramt geschafft wahrscheinlich. Und wo er da jetzt angekommen ist, legt er los. Mit einem völlig neuen Stil.
Wir sind keine Erwählten, wir sind Gewählte.
Mit wenigen Worten begeistert Brandt jetzt auch die Jugend. Er definiert die Politikerrolle neu. Weniger Autorität, mehr Ausstrahlung und er wird zu einem Superstar. Darum geht es in der nächsten Folge.
Wir stehen nicht am Ende unserer Demokratie. Wir fangen erst richtig an. Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein und werden, im Innern und nach außen.
Das war Folge 3 vom Kanzlercast. Kurt Georg Kiesinger, der Vergessene. Autor Linus Lühring. Regie Helen Malig. Ton und Technik Regina Stärke. Sounddesign Martha Bahr. Redaktion Till Ottlitz. Zum Redaktionsteam vom Kanzlercast gehören außerdem Johannes Bertou, Birgit Frank, Ingo Lierheimer, Katja Peisen-Petersen und Klaus Uhrig. Ich bin Christine Auerbach. Bis zum nächsten Mal.